Ich kriege ganz oft DMs, Johannes, soll ich zu ECOSA gehen? Was sind die Argumente und was ist eigentlich ECOSA? Ich glaube, jeder im E-Commerce hat mal Ads von dir gesehen, auf dem Skateboard fahren und sonst was. Aber was ist dieses ECOSA?
Ja, erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Sehr coole Office-Tour gerade gemacht. Freue mich total, heute hier mal dabei zu sein. ECOSA ist am Ende, in einfachen Worten, sind wir die, die die Agenturen überflüssig machen, aber sicherstellen, dass die E-Commerce-Marken trotzdem mehr Zeit und bessere Performance hinkriegen als wie mit Agenturen.
Hassen dich deswegen viele Agenturen?
Also hassen ist, glaube ich, ein bisschen überspitzt. Ich bin erstmal auf Versuch, immer korrekt mit allen zu bleiben. Und ich finde auch, viele Agenturen haben eine absolute Daseinsberechtigung. Und nur weil dieses Narrativ gespielt wird, heißt es noch lange nicht, dass ich alles doof und scheiße finde. Bin generell kein großer Fan von Absolutismen. Aber es gibt durchaus viele, wo wir in die Accounts reinkommen und sagen, so Freundchen, jetzt optimieren wir mal nicht mehr nur auf den ROAS, sondern wir schauen uns jetzt mal einen Deckungsbeitrag an. Wir gucken uns jetzt mal Kohorten an. Wir schauen uns jetzt mal dies an, das an und, ne? Und das stößt natürlich schon manchmal auf Kritik. Aber die, die gute Arbeit machen, die wir auch bei uns im Netzwerk mit dabei haben, wir arbeiten sehr viel zum Beispiel mit den Ballmanns zusammen, mit dem Jakob Gerzen, der lange bei euch auch CRM gemacht hat. Mit dem bin ich auch beteiligt in meiner eigenen E-Commerce-Marke Skinbro zum Beispiel. Da wissen wir einfach ganz genau, was sind die Einstiegspunkte, was sind die Ausstiegspunkte, wann macht eine Agentur inkrementell, zu welchem Preis, mit welchem Volumen wirklich Sinn, ja. Und das ist halt vieles, das ist vielen sowohl Brand-Ownern als auch Agenturen halt leider nicht bewusst. Und da sehe ich auch meine Aufgabe insofern, um deine Frage zu beantworten. Gibt negatives Feedback, gibt sehr viel positives Feedback, meistens aber dann doch positiv, würde ich sagen. In Summe versuche ich, meinen Ruf zu wahren, auch wenn ich manchmal anecke hier und da.
Und wie muss man sich das konkret vorstellen? Also ist es dann, ich spreche immer wieder über einen Inner Circle, den ich ja gemacht habe, es sind irgendwie WhatsApp-Gruppen mit Calls und, sage ich mal, mit dem ähnlichen Ziel wie ECOSA, irgendwie die Leute, also den Foundern von E-Commerce-Brands, Sachen beizubringen, dass sie, sage ich mal, nicht von den Agenturen über den Tisch gezogen werden. Ist das so oder wie, wenn man heute bei ECOSA abschließt, reinkommt, was ist dieses Produkt? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, voll. Ja, es gibt immer viele, die denken, dass wir einen Videokurs und ein paar Gruppencalls verkaufen. Das spricht sich dann irgendwie immer rum, aber in Wirklichkeit ist es schon noch sehr viel mehr Service Delivery. Wir würden zum Beispiel, hätten wir ein reines Weiterbildungsprodukt, würden wir nicht seit 6,5 Jahren schon existieren, weil das ist genauso wie im E-Commerce. Wenn du keine Retention hast, kein wiederkehrendes Kundengeschäft und Kunden nicht über Jahre halten kannst, dann schaffst du es gar nicht, eine Firma aufzubauen mit mehreren Millionen Umsatz. Und wir sind jetzt da, wir sind jedes Jahr, haben wir nochmal eine Million mehr.
Wie viele Millionen waren es denn? 25?
4,5.
Wahnsinn. Und wie groß ist euer Team?
Wir sind 18 Leute insgesamt, ja.
Crazy. Also, und das Produkt ist dann, man hat einen Login, man hat Calls, man hat auch Videomaterial und Excel-Vorlagen, aber ihr geht dann auch 1:1 rein oder, also.
Ich will gar nicht so viel mein Produkt hier jetzt pitchen, danke erstmal für die.
Nein, weil, also ich glaube, mein Anspruch hier ist, gerade auch in den letzten Wochen waren einige Agenturen da, aber ich sehe auch mich in der Rolle zu beleuchten, kritisch zu beleuchten, was sind denn wirklich die Produkte und von wem kann man wirklich was lernen und wo sagt man nach 50 Minuten Podcast auch mal so, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl.
Also, ich begleite dich mal durch. Ja. Du startest bei uns, kriegst ein super smoothes Onboarding. Erstmal, du musst dich nicht vorbereiten, gar nichts. Am Ende des Tages kriegst du bei uns eine Plattform freigeschaltet, du machst ein technisches Onboarding. Wir kommen in alle Accounts rein. Shopify, Meta, Google, Klaviyo. Meistens klar, die ganzen Attributionstools, wir wollen die BWA haben, wir wollen eine komplette P&L haben. Das geht so weit, dass wir uns den kompletten Tech-Stack und die Persönlichkeitstypen des Teams, die FTEs, die Zahlungsziele der Lieferanten, die am Ende des Tages Lead-Times angucken und was das Businessmodell eigentlich wirklich ist. Ne? Dann ist es so, füllst du ein Onboarding-Dokument aus, da packst du alle deine Bedürfnisse rein und dann treffen wir uns erstmal in einem Kickoff-Call. Dazwischen geht mein Team ins Benchmarking. Das bedeutet, wir haben sozusagen erstmal eine riesengroße Datenbank aus 550 E-Com-Brands. Das heißt, ich kenne in jedem Vertical, Kosmetik, Interior, Fashion, Textil, kenne ich grundlegend, wie die P&Ls und die Deckungsbeiträge aussehen und wie sich Ad-Accounts und die Benchmarks bewegen. Das heißt, wir können im Prinzip sagen, hey, pass mal auf, dein DB1, grünes Licht, dein DB2, rotes Licht, ne? Wo müssen wir hier eigentlich ansetzen, um wirklich was zu bewegen in deinem Unternehmen? Da gibt es gigantische Stellschrauben, kommen teilweise Brands rein, da machen wir einfach eine 1% Preiserhöhung über ein super breites Produktportfolio und die fangen wieder an, Geld zu verdienen. Titus zum Beispiel ist bei mir reingekommen, kennst du vielleicht, die sind letztes Jahr leider insolvent gegangen. Ist eine Woche davor, ist der Julius zu mir gekommen, hat gesagt, Nico, wir brauchen Hilfe. Und die meinten, ja, wir müssen Marketing besser machen, wir brauchen einen 10er-ROAS. Dann habe ich gesagt, ich so, boah, das ist schwierig, ja. Lass uns mal die Kohorten anschauen. Habe ich GetClient installiert, einen guten Deal mit mit dem Max ausgemacht. Shoutout. Die haben sich gekümmert auf Ehrenbasis tatsächlich, dass wir Titus kostenlos onboarden durften für eine kurze Zeit in der Notsituation. Und gesagt, pass mal auf, wir schauen uns jetzt alle Produktgruppen an, wo wir den CM2 noch positiv hinkriegen und auch unsere Benchmarks reichen. Und alle Händlerware-Produkte, die ihr gerade mit massiv Spend sozusagen bewerbt, die nehmen wir jetzt erstmal raus. Dann haben wir gesagt, hey, Holdout-Test, 200.000 Spend aus 80% der Warengruppen rausgenommen, die Topline ein bisschen runter, aber die Bottomline ist explodiert, also der Profit. Dann waren die wieder profitabel. Es hat 4 Wochen gedauert. Es war eine reine Controlling-Frage. Die Brand dachte,
warum sind die trotzdem insolvent gegangen?
Das war zu spät. Es war, Julius hat eine Woche nach Onboarding kam die Pressemeldung. Also es waren schon 1,5 Jahre das Ding. Und dann sind wir erst wieder profitabel geworden. Jetzt leben sie noch. Es läuft wieder. Es geht wieder voran.
Und sind sie noch Kunde bei Ecosa?
Die sind jetzt seit 2 Monaten nicht mehr Kunde gerade. Genau.
Warum nicht? Also warum geht man dann von Ecosa? Das hört sich ja auch alles richtig geil.
Ich würde sagen, so unser Lifecycle ist so 1,5 Jahre ungefähr mit den Brands. So bei denen, die so ein bisschen schneller sind, wo große Teams da sind, ist vielleicht so ein Jahr. Es gibt aber auch Brands, je nachdem, wann die starten. Denn Titus ist natürlich schon sehr fortgeschritten. So unser ICP, unser idealer Kunde, der befindet sich so bei 1-2 Millionen Euro Umsatz, will Richtung 10 Millionen plus gehen. So, ein Titus war jetzt schon viel größer. Die haben ein großes Team draufgelassen. Wir haben mit unserem staatlich geförderten Institut die Mitarbeiter noch weiter ausgebildet. Das gibt's auch noch bei uns. Ne? Und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ey, pass auf, die Kiste läuft, die Systeme sind intern installiert. So, wir wissen jetzt, wie wir Inhouse-Meta machen, wir wissen, wie wir es aussteuern, wir haben hier und da was rausgeholt. So, wir wissen jetzt, was Phase ist. So, hey, cool.
Und was gibt dann so ein Kunde, um das Wissen von euch nach einem Jahr zu kriegen, was gibt der in diesem Jahr dann bei euch aus?
Es kommt drauf an, in welchem Format du arbeitest. Es gibt so die kleinsten Formate, die fangen an, da bist du dann nicht so krass in der 1-zu-1-Betreuung drin. Da sind wir nicht die ganze Zeit in Calls. Du kriegst nicht die ganze Zeit von uns auch Dinge proaktiv geliefert. Also wirklich Done-for-You-Service, ne? Creative Strategy etc. Das beginnt bei uns bei, ich glaube, das niedrigste Paket, wenn du den Inkubator ohne 1-zu-1 etc. machst, bei 11,4 roundabout.
Also um die 15.000 Euro für welche Langzeit?
Für 4 Monate. Und dann
so 4.000 Euro im Monat?
So. Ja, 3 ist, glaube ich, das Ticket. Und dann, wenn du dann sozusagen nochmal verlängerst oder in die Folgethemen sozusagen reingehst, dann geht es auch nochmal ein bisschen weiter nach oben. Also wir haben im Prinzip dahinter noch den Accelerator, sobald du schon Mitarbeiter hast. Das geht auch in den meisten Verlängerungen dann über ein Jahr hinaus. Ne? Und wenn du dann noch länger machst, dann kriegst du auch ein bisschen noch Incentivierung runter. Ist wie so ein kleiner Staffelpreis. Ne? Und so läuft das dann.
Und was ist das größte Paket? Wie viel kann man bei Ecosa ausgeben, wenn man sagt, all in?
Das größte Ticket waren, glaube ich, 120.000, die ich geclosed habe.
Okay.
Aber da bin ich dann wirklich für ein Jahr selber all in gegangen. Also da bin ich wirklich, das sind die Cases, wo ich auch sage, da lerne ich auch selber sehr viel. Das sind dann Brands, so zum Beispiel diese 25 Millionen plus Schwelle. Wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagen, Nico, berat mich mal, dann würde ich dir super transparent sagen, ich so, Johannes, ab 25 Millionen Euro plus, alles was 9 Figures and beyond geht, da lerne ich auch selber noch sehr viel. So, das heißt, da geht es darum, wenn ich Produktentwicklung bei uns mache, dann habe ich jetzt 120, 130 verschiedene Brands und wenn dreimal ein Problem aufgekommen ist, stelle ich irgendein System bereit. So, das ist alles, was wir tun, muss erstmal getan werden. Und das ist genau wie das, was du gerade im Vorgespräch gesagt hast. Wenn du selber nicht on top of the game bleibst, wenn du nicht die Fragen der Inner Circle Teilnehmer beantwortest, wenn du die Theorie nicht kennst und so, du brauchst dein Team, du musst da reingehen, dann ist es halt am Ende auch keine geile Service Delivery, wenn du so theoretisch da rumfuscht. Und ich habe immer 2, 3 sehr große Brands bei mir, wo ich wirklich im Gefecht bin, wo ich sage, das fordert mich auf einen Level an Komplexität, wo ich selber die Probleme noch nicht gelöst habe und die löse ich dann und baue daraus am Ende des Tages auch wiederum Produkt weiter. Ne? Das ist so das Flywheel, was bei uns im Hintergrund herrscht. Also eine riesen Datenbank im Hintergrund. Ich habe Superbase-Datenbanken, da laufen alle Fragen, Antworten rein. Alle Daten, alle Benchmarks. Ich kann Claude andocken. Ich kann ihm fragen, sagen, hier ist die Ist-Situation, das ist die Zielsituation. Was sind die 3 großen Bottlenecks und wie lösen wir das? Und baut mir so ein PDF. So, auf Basis von hunderten Brands. Und das ist halt ein, sag ich jetzt mal, Mode, ein Burggraben in unserem Service. So den, ich kenne zumindest niemanden, der das so hat. Ne? Und dafür zahlen sozusagen die Leute halt dann entsprechend auch dieses Geld. Da bin natürlich nicht nur ich drinnen dann in so einem Service, sondern wir haben ein echt geiles Team. Ich habe den Niklas Röck seit 4,5 Jahren dabei, den kennst du. Der hat dich am Office Day auch gechallenged. Ne? Das ist immer der ganz kritische bei uns. Media Buyer ist wirklich ein Wahnsinns-Media Buyer. Hat lange Athletic Greens gemacht, ist jetzt gerade CMO bei Sabro, ist noch einen Tag die Woche bei uns. Der hat, glaube ich, in seiner Spitze 2,5 Millionen Euro Adspend im Monat verwalten. Wir haben zum Beispiel die ehemalige Direktorin von Beers with Benefits, die Astrid bei uns, den ehemaligen CMO von Dogs and Tigers, den Mario Sieger. Ich habe ein fünfköpfiges CSM-Team noch intern, den Marco Endres für Klaviyo CRM, meine bessere Hälfte ist Copywriterin.
Wahnsinn.
Balmans für Google Ads. Und das ist schon ein krasses Service-Level-Paket, was du dir da einkaufst. Du kriegst konsolidiert die geballte Power, die du dir sonst bei einzelnen Anbietern kaufen müsstest, für einen extrem viel geileren Preis, und wir orchestrieren das alles für dich.
Und wenn ich jetzt drei Leute, die enttäuscht waren von eurer Dienstleistung hier im Podcast hätte und die fragen würde, was würden die zu mir sagen?
Die würden sagen, zu wenig Proaktivität zum Beispiel, wenn es ein kleines Paket ist, du kaufst irgendwas, weil das Kapital nicht da ist, und dann sagen die, ja, ist immer so eine Hohlschuld bei Ecosa, ja, ich muss das dann erfragen, ja, und so weiter. Ne? Das ist dann, wenn du nur den Education-Teil zum Beispiel hast. Wir haben auch mal den Fehler gemacht, dass wir schon Brands, vor allem damals, noch in den Aufbaujahren im falschen Zeitpunkt mit den falschen Unit-Economics aufgenommen haben, hatten dann, keine Ahnung, 47% COX drin hängen und irgendwie kleine Average-Order-Values, langer Time-Lag zwischen First- und Second-Order, waren damals noch Leute, die halt irgendwie so sich nebenbei bei einem Job irgendwie selbstständig machen wollten. Da brauchst du halt dann ein bisschen mehr Kapital. Ja. Das sind so die zwei Themen. Und ansonsten, ja, also.
Eine Sache in eurem Businessmodell, und dann kommen wir gleich zu den ganzen E-Commerce-Tipps, weil du da sehr prozessheavy bist und ich das immer sehr inspirierend finde. In den letzten Jahren sind ja die ganzen, ich sag mal, Bildungsgutscheine-Startups auch aus dem Boden gepoppt. Und ihr wart da, in meiner Wahrnehmung zumindest die Ersten, in unserem so Sektion, kurz zusammengefasst, die Leute werben damit, nicht ihr, aber generell so irgendwie 60%, 70%, 80% vom Jahresgehalt kann man von der Regierung zurückbekommen, vom Bund. Funktioniert das wirklich? Weil das, mich fragen das auch immer viele so, funktioniert das wirklich? Das hört sich zu schön an, um wahr zu sein. Wird alles abgelehnt? Ist das jetzt so ein Hype?
Ja.
Bring das mal auf den Punkt.
Also, am Ende ist es so, ist bei uns eine separate Gesellschaft. Shoutout an Tobi Wons, der hat das Ganze mit aufgebaut. Der hat im Prinzip unser ganzes Wissen von uns genommen, hat es staatlich zertifizieren lassen, und wir dachten uns, hey, passt. Wir haben eh schon immer Mitarbeiter von den Brands mit bei uns geonboardet. Wir haben die mittrainiert. Wir haben wirklich, sind wir hingegangen, haben die im Recruiting geholfen, die mit aufgebaut. Ich kriege einen Media Buyer am Ende des Tages jetzt innerhalb von, ich würde sagen, so 6 Wochen kriege ich den auf Strecke mit Entscheidungsbäumen und so. Ist wirklich geil.
Wie viel Erstattung kriege ich jetzt? Also 50.000 Euro Jahresgehalt Mitarbeiter, dann kriege ich, wir kriegen die Genehmigung, sagen, er macht die Weiterbildung bei Ecosa oder bei einem, weil ich das wirklich verstehe. Und kriege ich dann 50.000 Euro ein Jahr, 2 Jahre, kriege ich nur 20.000 Euro zurück?
Das sind so bis zu 40% vom Arbeitgeberbrutto.
Okay, also in dem...
Über einen Zeitraum von 11 Monaten. Also es ist so anteilig, das monatliche Gehalt über 11 Monate, so lange gehen bei uns immer die Trainings.
Also 20.000 Euro wären das dann, geteilt durch 11, also keine Ahnung, im Monat 800 Euro kriege ich.
Genau, und wenn du aber eine kleinere Maßnahme nimmst, weil du sagst, ey, pass auf, ich will, dass mein Mitarbeiter, der ist super wichtig, das ist jetzt ein Teamlead, so, das ist echt, ich will nicht, dass die so viel aus dem Tagesgeschäft rausgehen, kannst du die Lohnkostenerstattung ein bisschen niedriger gestalten, ne? Hast ein bisschen weniger Verpflichtung, musst aber trotzdem das tun, was halt entsprechend vorgegeben ist, und wir stellen sicher, dass das auch geil ist, ne? Und kannst dementsprechend dann dich entscheiden, mehr Zeitinvest bei uns, mehr Lohnkostenerstattung, weniger Zeitinvest, weniger Lohnkostenerstattung.
Ist das ein No-Brainer, würdest du sagen? Oder wer jetzt hier zuschaut und zuhört, also Disclaimer, wir als Snox, wir haben es 2-mal, 3-mal geprüft, aber wir haben es nie umgesetzt. Ich weiß gar nicht, warum das bei uns...
Ihr wart auch bei uns im Prozess, ich muss mal Tobi fragen, warum es nicht gemacht worden ist.
Aber ich glaube, ihr seid dann nicht umgesetzt, gell? Also ich glaube, wir haben niemanden, der in dieser Weiterbildung ist.
Also ab 100 Mitarbeitern oder ab 50, glaube ich, war es sogar, ist die Lohnkostenerstattung immer noch mal ein bisschen niedriger. Also da fällt es dann runter, und dann ist die Frage so, ey, macht man das noch? Weil da müsst ihr, einen Teil müsst ihr dann selber zahlen, und nur ein Teil wird erstattet, und ne, das ist dann immer so ein bisschen das Thema.
Jemand, der hier zuhört, 1 Million E-Com-Umsatz, keine Ahnung, zwischen 1 und 3 Leute.
Das ist so, du hast wirklich nichts zu verlieren. Also am Ende, guck mal, das, was die Person bekommt, es ist jetzt keine strategisch, taktisch, mega krass, we're gonna fix your business model, machst dann 10 Millionen mit einem Mitarbeiter, das ist es nicht, ja. Aber wenn du jetzt da eine Person hast und du willst diese Person weiterentwickeln, und das musst du, weil sonst rennst du die ganze Zeit den Agenturen hinterher. Du rennst die ganze Zeit am Ende diesen Problemen hinterher, die du nicht hast, und gute Leute finden im E-Commerce. Ich meine, ich glaube, ja, brauchen wir nicht sagen, es ist hart, ja. Also ich habe persönlich meine Firma auch immer heavy investiert ins Training meiner Leute, so. Und wenn du ein gutes Training haben willst und eine gute Fortbildung, würde ich mich mal aus dem Fenster hängen, ohne mich jetzt aufs hohe Ross zu setzen. Das ist das Beste, was du haben kannst, und kriegst auch noch Geld dafür. Also die, ich würde sagen, 80% unserer Brands, die auch richtig Geld zahlen auf Geschäftsführerebene bei uns und die wir wirklich beraten und wo wir reingehen, mit in die Schlacht, am Wochenende mit in der Account sitzen, die hängen die Mitarbeiter parallel noch bei uns ins Institut. Und das quersubventioniert in Teilen auch unsere reguläre Zusammenarbeit. Das heißt, Es macht schon, also es ist schon, meines Erachtens nach ist es schon per Definition ein No-Brainer, ja.
Wie viel macht diese, wie sagt man, ein Ausbildungsinstitut? Ja,
also wie gesagt, jetzt erst letztes Jahr sind wir erst losgelegt, aber es ist ungefähr 20% von dem Ganzen. Also irgendwie 800.000 oder so.
Okay.
Aber es ist jetzt erst das erste Jahr und es ist, man muss auch sagen, es ist nicht einfach. Also das ist, ich würde sagen, ein komplexeres Geschäftsmodell als das, wie wir es aufgebaut haben. Wegen den ganzen Regularien, wegen der Zertifizierung, wegen dem Prozess mit der Arbeitsagentur. Also man muss schon wirklich viel in die Überzeugung gehen und auch oft hingehen und die Extrameile und auch das wirklich, wenn eine Brand kommt, das einzuschätzen und das so zu bauen, dass es wunderbar in das Tagesgeschäft integriert wird. Ja, du musst wirklich hingehen und dir Mühe geben, wenn du da was Geiles bauen willst. So wie mit allem halt, ne? Und deswegen, ja, also es ist super geil und ich bin mega froh, dass wir das gemacht haben, weil es einfach ein super geiler Aggregator ist und viele Brands sind auch deswegen initial zu uns gekommen und haben dann gesagt, ey, wie geil ist das? Ich habe jetzt richtig Bock bei euch auch regulär Kunde zu werden. Es gibt Querverweise in beide Richtungen und ich würde sagen, es ist halt wie, hey, du hast einen Online-Shop und du hast jetzt einen Upsell noch mit dabei und dein AOV ist auf einmal 20%, 30% höher, aber du musst am Ende des Tages nicht mehr CAC dafür zahlen. So, ne? Das ist das, was bei uns passiert ist, ja.
Okay, jetzt haben wir genug über deine Firmen gesprochen. Jetzt will ich nochmal mit dir ins Detail gehen und zu sehen, wie stark bist du im E-Commerce. Lasst uns, glaube ich, am besten so ein Fantest-Beispiel nehmen. Wir machen 1,5 Millionen Euro bis 2 Größenordnung mit Fantest. Fantest würde jetzt Kunde bei Ecosa werden. Was sind, wir haben verstanden, alles wird hochgeladen. Was sind so die typischen Sachen? Die Golden Nuggets, du weißt es, die Leute wollen genau das, was man sich anschaut. Dass wir jetzt noch 4, 5 Beispiele durchgehen, dass man jetzt so sein Paper rausholen kann. So ist ja auch dein YouTube-Content sehr geil, wo man durchgehen kann. Guckt euch das an, da ist wirklich Geld begraben. So, lass uns den ersten Tipp durchgehen.
Also, das Erste, was ich mir anschaue, ist erstmal, wir haben so eine Hierarchie an Metriken bei uns. Das heißt, da steht ganz oben der EBIT, der Cashflow am Ende des Tages.
EBIT oder Cashflow? Was findest du wichtiger?
In der Marketingsteuerung würde ich sagen, der CM3, das ist jetzt noch nicht der EBITDA, ne, aber der CM3, so, das ist das, was wir nutzen, um Marketing auszusteuern. Also wir nehmen nicht die Fixkosten erstmal mit rein. Und das ist der Wert, der eigentlich oben steht. Dann kommt natürlich EBIT zum Schluss. Cashflow ist natürlich am Ende Peak, aber das kriege ich jetzt nicht in der Echtzeit her. So ist ja klar. So, das bedeutet, das schauen wir uns als Erstes erstmal an. Da gibt es einen gewissen Prozentsatz. Ich sage zum Beispiel im Fashion-Kontext, wenn du jetzt irgendwie unter 30% CM3 bist, ne, dann wird es schon relativ knackig, weil du willst irgendwie 10% Profit haben, du willst irgendwie mal 15% Fixkostenanteil, mindestens im Fashion-Bereich so am Anfang bei 1,5 Millionen haben die meistens eher 20% drin hängen, weil du noch nicht so viel Bestandskundengeschäft hast. So, das bedeutet, das ist noch so ein Unternehmen im Fashion-Kontext mit Retouren und allem, was dazugehört, das ist meines Erachtens noch in der Dead-Zone. Das heißt, die Bestandskunden, auch wenn die Brand schon lange existiert, der Bestandskundenanteil in dem konkreten Kontext wahrscheinlich ein bisschen größer ist, ne, die tragen noch nicht den ganzen Gewinn und die Fixkosten. Und solange das noch nicht der Fall ist, klamüsere ich dich erstmal alles raus und schaue mir an, okay, wir müssen jetzt Neukundenakquise definitiv ankurbeln. Was können wir uns da leisten in diesem ganzen Konglomerat? So. Und das ist meistens, wenn, ich weiß nicht, wie viele Produktgruppen habt ihr? Wie viele verschiedene sind das bei
Fantest? Nicht viele. Also wir haben verschiedene, im Fashion-Bereich sind ja verschiedene Styles, irgendwie Ausführungen, aber lass es 5 sein. Also es sind Periodenunterwäschen in verschiedenen Saugstärken, Optiken, aber wenn man das alles als 1 zusammenfasst, ist es eigentlich nur Periodenunterwäsche.
Perfekt. Dann First Step würde ich jetzt mal hingehen, schau mir im Prinzip diese 5 Kundengruppen an. Mit was für Warenkörben steigen die ein? Wo habe ich die niedrigsten Retouren, den größten CM2 auf den Neukunden und auch den schnellsten wiederkehrenden Kunden in der schnellsten Zeit?
So. Ich muss dich einmal kurz unterbrechen, dass die Leute verstehen. Einmal kurz, Dead Zone ist nicht profitable Firma. Oder was meinst du in der Dead Zone?
Das ist Dead Zone in einfachen Worten ist, Bestandskunden tragen noch nicht Fixkosten mindestens und ein bisschen Gewinn. Das ist Dead Zone. Weil um da hinzukommen, als junge E-Commerce-Marke, musst du erstmal massiv Neukunden reinkriegen. Neukunden sind in der Regel nicht massiv profitabel. Das heißt, du rennst lange so ein bisschen der Liquidität noch hinterher. Das heißt, je nachdem, wie dieser Split ist, musst du da erstmal durchkommen. Und das ist mehr eine Controlling-Frage als zum Beispiel eine Marketing-Frage oft in meinen Augen. Und je nachdem, wie ihr sozusagen die Brand gekauft habt, wie groß dieser Returning-Customer-Anteil ist, würde sich der Kontext jetzt auch verändern, was ich jetzt tun würde. Und das schauen wir uns jetzt allererstes erstmal an. So.
CM1 nochmal kurz für alle zum Erklären ist ganz grob nur Produktkosten abgezogen, Discounts, Rabatte und so. Retouren gibt's unterschiedliche Auslegungssachen. CM2 sind dann noch PayPal-Gebühren, Logistikkosten und dann auf die CM3. Fabi, kannst du vielleicht einblenden kurz, weil es jetzt viele Fachbegriffe gibt. Marketing noch abgezogen und also was hängen bleibt. Jetzt weiter im Programm. Du guckst dir die verschiedenen Produktgruppen an, wie die ohne Marketing, aber sonst alle Kosten mit drin, wie profitabel sind. Genau wie das Titus-Beispiel, was du gesagt hast. Weil verschiedene Produktgruppen, kann ich auch sagen, bei Socken haben wir zum Beispiel CM1-Marge von über 80%, wo neue Produkte, sage ich mal, eine Thermo-Leggings oder so, neue Sachen, die wir launchen, starten eher bei 60. Und das heißt, da zu gucken, Produkte, die profitabler sind, einfach vom Product Market Fit und so weiter, kannst du natürlich mehr Geld im Marketing ausgeben. Manche musst du vielleicht erst den Einkauf optimieren oder lieber gar nicht zu optimieren, also gar nicht zu bewerben, sondern ich sag dazu immer Leuchtturmprodukte.
Ja. Yeah.
Aber gerne du weiter, wie ihr dann vorgeht.
Cooles Beispiel mit Socken und Leggings. Jetzt hast du in Prozenten gesprochen. Am Ende interessiert uns ja nicht nur der Prozentwert, sondern was Cash übrig bleibt. Wenn ich jetzt Socken verkaufe, habe ich relativ niedrige Warenkörbe. Und es dauert ziemlich lange, bis der Kunde in der Regel wiederkommt. Bei einer Leggings, wenn die mir richtig gut passt und mein Booty sieht gut aus, bestelle ich in der Regel Fashion-Kohorten zum Beispiel, kommen auch nach 14 Tagen einfach mal schnell wieder die Second Order 50% der Leute rein.
Wie misst ihr das? Weil das ist auch gar nicht so leicht. Also wiederkommen, das sagt man umgangssprachlich, aber nicht so einfach in Shopify zu machen. Sagst du, man braucht ein Tool wie Klar? Sagst du nur Klar, ein Lifetime-Li? Machst du es anders? Wie geht ihr davor?
Funktioniert beides. Man kann auch Attribute irgendwie sich custom bauen lassen oder so. Was halt wichtig ist, dass es halt ein Tool ist, worauf man sich verlassen kann. Wir persönlich nutzen am meisten Klar. Also ich habe die meisten Klar-Accounts auf der ganzen Welt unter einem Dach. Also ich glaube 15% all derer Kunden sind auch bei uns Kunde und nutzen das Tool. Das heißt, ich habe da auch ein bisschen supported und immer gesagt, hey, könnt ihr mal diesen Report
hast,
und das.
Hast du Anteile bei GetKlar?
Nee, leider nicht. Hätte ich gern. Aber auch tatsächlich, Max hat mir damals mal gesagt, ich so, ey, pass mal auf, hier ist unser Affiliate-Programm. Und ich so, komm, scheiß drauf, ich brauch das nicht. Ich gebe das an meine Kunden weiter. Das heißt, wenn man bei uns Kunde ist, kriegt man den besten Klar-Deal, den es auf der Welt gibt. Und der ist Lifetime. Also die haben einen richtig fetten Discount drauf. Und da schauen wir uns am Ende den Cohort-Comparison-Tab an. So, und da sehe ich dann die Produktgruppe. Ich kann auch anders filtern. Ich kann nach SKU filtern, nach Angebot, nach Produkt etc. Sehe den Erstbestellungs-Average-Order-Value. Das ist netto nach Retouren schon mal, ja. Und da ziehe ich dann sozusagen einmal entsprechend die ganzen variablen Kosten ab, was wir hatten jetzt mit dem Deckungsbeitrag 2, und dann sehe ich den CLV. Das ist immer eine wichtige Unterscheidung. Der CLV ist der Profit über die Laufzeit, der CLR ist der Umsatz über die Laufzeit. Das, was mich interessiert, ist der Profit. So, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel mit den Leggings und mit den Socken, ne? Jetzt habt ihr zwar eine prozentual bessere Marge bei den Socken, aber der Deckungsbeitrag, der nach 60 Tagen übrig bleibt, wird bei der Leggings, würde ich mich mal aus dem Fenster hängen, wahrscheinlich mehr sein. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr, sage ich mal, 70 Euro CAC habt, seid ihr vielleicht sogar nach 60 Tagen verdient ihr schon Geld. Ja? Wohingegen das bei Socken, saisonal bedingt, kleiner Warenkorb, lange Zeiträume zwischen Erst- und Zweitbestellung, schon sehr mühsam wird. Weswegen, hatten wir vorhin auch immer gesagt, habe ich glaube, dass Nox so erfolgreich geworden ist, weil ihr so in die horizontale Skalierung mit Produkt gegangen seid.
Was ist horizontal und vertikale Skalierung, dass das die Leute auch nochmal verstehen?
Das extremste Beispiel einer horizontalen Skalierung ist meiner Meinung nach zum Beispiel Glow25. Die hatten verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, haben eins genommen und dann massiv vertikal skaliert und einfach nur mit Kollagen auf 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ein Produkt, mostly one channel, also Wahnsinn einfach, ne? Größter Respekt. Der Marc Weininger hat da ja auch mitgewirkt, ist auch ein Kollege von mir, Shoutout. Das ist vertikale Skalierung. Horizontal ist, ich mache wie so Marktplatzcharakter immer mehr verschiedene Produkte und gehe eher in die Breite. Das hat zum Beispiel sehr gut vor Jahren noch funktioniert, wo jedes einzelne Produkt in jedem einzelnen Kanal extrem profitabel funktioniert hat. Und jetzt ist der Trend eher so, dass man mehr Geld verdient, wenn man lernt, einzelne Produkte in den Kategorien in die Vertikale zu skalieren. Und deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan davon, erstmal zu gucken, ey, wo verdienen wir denn eigentlich überhaupt Geld, wie ich es gerade erzählt habe, um dann zu sagen, das ist der Wert. Und jetzt kommt noch der springende Punkt, den muss ich hier noch ergänzen. Viele optimieren ja auf den ROAS. Wenn ich jetzt nochmal das Beispiel mit Socken und der Leggings nehme und wir machen mal ein ganz plakatives Beispiel, Leggings 60 Euro, Socken wäre 50 Euro AOV, ne? Ich habe 30% Wareneinsatz drin, dann habe ich sozusagen die 60 Euro, was habe ich da, 15 Euro Wareneinsatz oder nee, 18 Euro Wareneinsatz und bei 50 Euro hätte ich dann sozusagen einmal 15 Euro Wareneinsatz. So, was bleibt mir dann nach ein Zweier ROAS bei beiden Seiten übrig, ne? Ich habe einmal 30 Euro Marketing, einmal 25 Euro Marketing, dann bleibt mir bei demselben ROAS-Wert, bei dem 60 Euro Produkt bleiben mir 12 Euro übrig und bei dem 50 Euro Produkt bleiben mir 10 Euro übrig. Das bedeutet, das ist halt in Summe, obwohl der ROAS gleich ist, 2 Euro mehr, was ich pro Bestellung verdiene. So, und das kann ich jetzt auch noch in den Customer Lifetime Value Kontext sehen. Wenn ich jetzt bei den Leggings-Leuten auf einmal sehr viel schneller eine fette Reorder nochmal bekomme und bei den Socken eine kleine Reorder und nach einem Jahr erst, wenn die Leute dann halt ihre Socken durchgelatscht haben, well then, lass uns doch gottverdammt nochmal die Leggings scalen, auch wenn der ROAS niedriger ist, rein theoretisch, ne? Weil wir verdienen damit mehr Geld. Und das ist so ein Kontext, alle sagen immer ROAS hoch, 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 ja, weil sie es nicht in den Kontext des Deckungsbeitrags legen. Und sowas sieht man, wenn man mit Benchmarks arbeitet. Wir haben reihenweise Accounts, da steht in Metern ein 1,34er ROAS, in Google ein 8er, wir brettern aber trotzdem 2000 Euro Spend am Tag durch Meta durch oder 10.000 oder 20. Und das sind lauter so Befindlichkeiten und die Kernhypothese meines Geschäftsmodells, ich will Silos aufbrechen. Ich habe die große Hypothese aufgestellt vor 6 Jahren, habe gesagt, ey, passt mal auf, ich glaube, wenn eine Meta-Agentur nur in ihrem Werbekonto sitzt und die schauen sich die Unit Economics nicht an, die verstehen nicht, was dahinter im CRM passiert, die verstehen nicht, wie die P&L aufgebaut ist, die haben selber noch nie eine BWA von einer E-Commerce-Brand aufgemacht. Well then, don't give them power over your marketing. So, und das ist etwas so, das wird super viel missverstanden. Ich kann mit einem kleinen ROAS massive Gewinne einfahren. Ich kann mit einem gigantischen ROAS, siehe Titus, insolvent gehen. Und das sind lauter so Sachen, wo ich sage, that's the first thing. Ich fange immer vom Marketing Controlling an, von den Benchmarks. Ich lasse keine Meinung walten, sondern einfach nackte, indiskutable Zahlen. Ich schaue mir nicht mal die Attribution an, weil ich bin ehrlich, Attribution ist immer nur eine Annäherung an die Wahrheit. Es ist, keine Ahnung, du holst vielleicht deine 10-15% raus. Aber gut, ne, das macht bei eurem Spend-Level, macht das Sinn. Aber solange ich 1-2 Marketing-Channels habe, ich klemme in die Dankeseite eine Umfrage rein, frage, hey, wo bist du das erste Mal auf uns aufmerksam geworden? Das ist wahrscheinlich bei euch in der Attribution auch eine massive Gewichtung. Lasst ihr das reinfließen?
Ja.
In eure Datenmodelle? Perfekt. Können wir nochmal kurz aufgreifen. Und sag, ey, pass mal auf, Meta ist 80% der Leute sagen, sie kommen von Social-Media-Werbeanzeigen. Nimm mal ein ROAS, ist zwar scheiße, dann gebe ich trotzdem Geld auf Meta aus. Ja. I don't care. So, und das.
Und dann ist der Google Brand ROAS mega und dann sage ich, ja, woher kommen denn die Leute? Die fangen nicht einfach auf einmal an. Okay, verschiedene Punkte will ich nochmal durchgehen. Einmal, also wir haben verstanden und ich muss sagen, deswegen feiere ich auch sehr deinen Content, weil auch wir bei Snox, wir werden immer ausgelacht, wenn wir mal Screenshots von unseren ROAS-Werten teilen, dass wir nach unserem eigenen Attributionsmodell nur Klick-Attribution, 0,8er Neukunden-ROAS,
ihr verbrennt nur, genau. Wie soll das sein?
Weil wir genau verstehen, ey, Lifetime Value, okay, Produkte, Warengruppe. Deswegen feiere ich das, weil du seit Jahren diesen Weg propagierst und dafür muss man dir einfach Props geben und nicht irgendwelchen komischen ROAS-Geflexe. Was 2-3 Sachen, wo ich auch immer im Inner Circle sage, was ich empfehlen würde, dass man da jetzt mal die ersten Schritte macht, ist ganz das Basics One, kann man inzwischen seinen Sidekick in Shopify, kann man nämlich fragen, wie ist mein AOV, also Sidekick ist von Shopify die AI, kann man oben drauf drücken, kann man einfach sagen, wie ist der AOV von verschiedenen Produktgruppen. Kann man einfach mal machen, braucht man kein Tool und so weiter. Wenn man dann sagt, vielen Dank, sehr aufmerksam, wenn man sagt, okay, damit spielt man rum, dann im nächsten Schritt würde ich, bin auch großer Fan von Klar. Klar, ey, 30 Tage kann man bestimmt testen. Oder ein Lifetime-Lay. Beziehungsweise beide anschließen. Die ziehen sich über einen halben Tag die Daten und dann kann man reingehen. Und es ist vor allem, man kann das dauerhaft machen. Aber auch wenn mich Max jetzt ein bisschen hassen wird dafür, nach 30 Tagen, es geht ja um mal so eine Schwarz- und Weiß-Entscheidung. Also, ich habe 5 Produkte, dann weiß ich, okay, welches dein Titus-Beispiel, meine 2 profitablen, dann konzentriere ich mich mehr da drauf. Und wenn ich sage, ey, klar, ist mir zu teuer oder Lifetime, dann kündige ich die halt wieder. Aber ich weiß, ich renne jetzt in die Richtung und mach die wieder aus. Auf Dauer für Retention lohnen sich solche Tools, bin auch großer Fan davon. Aber wer das nicht macht, sage ich mal, vor allem über einem Spend oder von der Größenordnung 500.000 Jahresumsatz, der wird heutzutage in 26, du kannst nicht, nein, es geht nicht
mehr. Ja, es geht nicht mehr. Ja.
Und du kannst, sage ich mal, out of the box, geht es leider auch nicht. Also
es ging aber vor 5 Jahren noch. So, oder vor 6, würde ich sagen.
Warum hat es da noch funktioniert?
CPMs niedriger, Konsumindex, du hattest weniger Konkurrenz, so, ne, da hattest du in vielen Verticals First Mover Advantage, so, die wenigsten haben irgendwie Meta jetzt mal hochgefahren, da, wenn du 100.000 Euro im Monat auf Meta ausgegeben hast, warst du noch so, what the hell, ja, wer bist du denn, was machst du denn? So, und jetzt ist so, ja, keine Ahnung, was gibt dir im Monat auf Meta aus?
Im Februar, weiß ich, sind wir bei 800k grad.
So, guck mal, wenn du das irgendjemandem erzählst, 800.000 Euro an Mark Zuckerberg jeden Monat, das ist halt ein ganz anderes Level im Vergleich zu von vor 6-7 Jahren noch. Ja, da war das so, ich habe meine ersten Facebook-Ads geschalten 2014, da hatten wir, glaube ich, 60-70 Cent CPM. Ja.
Ich habe eine gute Statistik, die ich mitgebracht habe.
Mega.
Und zwar habe ich die Tage mir genau diese Frage gestellt. 2021, einfach, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Es ist indexiert. Das bedeutet, wir haben 2021 eine gewisse Anzahl an Umsatz im gesamtdeutschen E-Commerce gemacht und wir hatten eine Gesamtanzahl an Shopify-Stores in Deutschland. Wir sind bei beiden Staaten wir bei 100. Okay, also es sind nicht die absoluten Zahlen, sondern indexiert heißt einfach im Verhältnis gesetzt. Wie viel im Verhältnis ist der E-Commerce-Umsatz, glaubst du, 2024? Das waren die neuesten Zahlen, die ich gefunden habe. Also 100 war der Ausgangswert, der Gesamt-E-Commerce-Umsatz in Deutschland. Wenn der gewachsen ist, 10%, wären wir zum Beispiel bei 110. Wenn wir um 10% geschrumpft wären, wären wir bei 91. Dass man ein Gefühl für die Statistik bekommt.
Ich glaube, es gibt sehr viel mehr Stores, aber sehr viel weniger proportional Umsatzwachstum. Würde ich jetzt mal geschätzt sagen.
Okay, dann sagen wir, was glaubst du 2024? Also es sind noch keine 25er-Zahlen rausgebracht. Aber ich habe gedacht, bringe ich heute mit. 21 waren wir bei 100. Wie ist also der Umsatz, also nicht die Anzahl der Shopify-Stores, das ist die zweite Frage, der gesamtdeutsche E-Commerce-Umsatz?
Boah, da fragst du mich was.
Ist der gewachsen, geschrumpft? Erstmal das vielleicht.
Ich glaube, der ist nur ein paar Prozent, wenn dann, gewachsen. Irgendwie, ich glaube so, keine Ahnung, vielleicht 3-4% oder so.
Also sind wir bei 103, das wäre indexiert.
Ja, von mir aus, ja.
Wir sind bei 81.
Aha, also ist ein bisschen gesunken sozusagen.
Es ist 19% gesunken.
Wow, 19 sogar, krass. Von hier über hier sozusagen, oder was?
Also von 21 auf 24.
Okay, also 3 Jahre.
Ja, also ich kann, wir können hier die Statistik einblenden. Für alle Spotify-Hörer, guckt euch das Video an. Kann man sehen, die Statistik.
Aber es macht auch Sinn, weil 21, also ich meine, wenn man das mal so Etappen packt, iOS 14, das war so der Bummer für die Ersten, die nicht Controlling verstanden haben. So, dann kam Ukraine etc., Konsumklimaindex so 30% runter. Allein das, dass die Leute weniger gekauft haben, ist ja schon ein Großteil wahrscheinlich dieser 19%. Und dann gibt es natürlich aufgrund der Komplexität und dem interdisziplinären Umfeld von E-Commerce super wenige Leute, die es noch schaffen, so eine große profitable Firma aufzubauen. Ne? Also das sind schon Multiplikatoren, wo total Sinn macht. So, was mich noch interessieren würde, wäre dann hier über hier. Ne? Also wie es von letztem Jahr zum Beispiel auf dieses Jahr ist. Ich glaube, von letztem auf diesem Jahr ist eher ein bisschen besser geworden wieder.
Ich glaube, ich würde auch sagen, also wenn wir sagen indexiert bei 81, hätte ich jetzt auch gesagt, sind wir vielleicht bei 85. Das wäre so 5% Wachstum. Ich hatte nur Schätzungen, deswegen habe ich es nicht in die Statistik mit aufgenommen. Es war 81. Und 24 gegenüber 23 ist es auch 1% gewachsen, von 80 auf 81. Jetzt aber die spannende Frage. Weil du hast ja auch gesagt, es sind mehr Stores geworden, aber Gesamtumsatz hast du gesagt, leicht geschätzt, aber 20% ist der Gesamtkuchen kleiner geworden. Und wie viele würdest du sagen, indexiert 100 Ausgangspunkt, also es sind Millionen, aber wie viele Shopify-Stores sind von 21 auf 24 im Prozent dazugekommen?
Boah, ist schon viel passiert, man, Corona, ne?
Und deswegen habe ich Shopify-Stores repräsentativ genommen, weil ich gesagt habe, das sind die jungen Wilden, die wirklich D2C sind. Wenn man
sind es angemeldete Shopify-Stores oder actual Businesses, die in-game sind?
Oh, ich glaube angemeldete Shopify-Stores, ja, aber
das
einfach
ist
die
halt massiv, das ist ein
nur Riesensum. In Deutschland.
Also nur angemeldete Shopify-Stores, würde ich sagen.
Also die Anzahl im Verhältnis zu 21, 24.
Also Shopify hat viele Ads geschalten. Ich finde es immer so geil, die vermarkten immer E-Commerce als total geiles, hey, du hast deinen Tante-Emma-Laden, so jetzt start doch einfach mal E-Commerce. Ist crazy. Deswegen, ich glaube, viele haben eine sehr romantische Vorstellung von E-Commerce, bis die sich dann mit dem Controlling auseinandersetzen müssen, etc. Also ich glaube, angemeldete Stores sind viele. Da sind wir bestimmt, keine Ahnung, vielleicht waren es 50.000 und dann sind es auf 80.000, 90.000 oder so. Es kommt bestimmt jedes Jahr, wenn 10.000 Leute in Deutschland irgendwie das Gefühl haben, sie fangen jetzt eine E-Commerce-Marke an und bauen Shopify-Store, sowas würde ich, da würde ich sagen, wenn ich Shopify-Market- oder Country-Manager für Deutschland wäre und ich kriege 10.000 Accounts im Jahr nochmal zusätzlich erstellt, dann würde ich, glaube ich, schon feiern. So. Weil so aktiv mag ich, glaube so die E-Commerce-Leute, die wirklich Geld verdienen und die auch für uns relevant sind, in der Zusammenarbeit gibt es, glaube ich, nur 6.000, 7.000 Stores im deutschsprachigen Raum. Wirklich GmbHs, die umsatzrelevant machen, etc.
Also konkret von 24, wie viel Prozent mehr Shopify-Stores gab es?
100%. 120, 130, keine Ahnung, irgendwie so.
100% richtig gut. Also von 100 auf 205, also der Index. Bedeutet, wenn man sich einfach mal überlegt, 21 hatten wir 100. Und 3 Jahre später sind wir auf 81. Also der Kuchen ist um 20% kleiner geworden, aber es gibt doppelt so viele Leute, die um den gleichen Kuchen arbeiten.
Ja.
Und das fand ich, das habe ich nämlich erstellt mit Claude Skills hier. Liebe Grüße an Claude. Fand ich so nochmal krass in Zahlen zu sehen, warum wir hier sitzen und über CLV klar und alles reden, weil
das passiert ist. Ja.
Weil es so fucking schwer geworden ist. Der Kuchen ist 20% kleiner geworden, aber es sind doppelt so viele Leute, die um das gleiche Stück Kuchen kämpfen.
Und deswegen ist der Entry Point, wenn ich nicht aus einer reinen Vermarktungsperspektive, alle versuchen mal Marketing zu fixen, auch noch ein Business Model mal anfange, sage, ey, wie krieg ich es hin, wie mein Konkurrent nicht 40% Wareneinsatz zu haben, sondern schaffe ich es irgendwie runter auf 10% zu kommen? Wie krieg ich es hin, dass ich ein Geschäftsmodell habe, wo ich die ganze Zeit planbar Recurring Business habe? Wir haben, keine Ahnung, Marke, zum Beispiel eine Pferdefutterergänzungsmarke habe ich jetzt begleitet die letzten 2,5 Jahre. Die sind zu mir gekommen, denen ging es echt nicht gut, 20 Leute drin gewesen und dann habe ich gesagt, so, jetzt ziehen wir das mal rein. In einem Pferd hast du einen wunderbaren Einstiegswarenkorb und das frisst natürlich auch, wenn das funktioniert, extrem viel. Die kommen alle 1,5 Monate, bam, 100 Euro AOV, nochmal. Das ist irgendwann ein Geschäftsmodell, das macht Spaß. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel nur Socken wieder als Gegenbeispiel nimmt, kleine Warenkörbe, lange Zeiträume, Socken alleine, würde ich mal mich aus dem Fenster hängen, würde Snox heute nicht mehr so existieren. So, das würde nicht gehen. Ja.
Könnte man heute nicht mehr starten und du brauchst, um das... Du hast es ja gesagt, du musst so viel Neukundenakquise machen quasi, dass das irgendwann anfängt, Retention zu machen, um Kohle zu verdienen. Und daher vielleicht, welche Kategorien kann man heute noch starten?
Also es gibt schon viele Trends. So, wir haben, ich finde, Nahrungsergänzung geht nach wie vor auch immer. Da gibt es auch viele, die sich ein bisschen in Grauzonen bewegen. Wenn du wirklich Direct Response Marketing verstehst, da kannst du schon auch sehr viel in der Boomer-Zielgruppe Facebook-Placements machen, irgendwelche ein Auslandsimpressum reinzimmern und dann wirklich massiv viel Geld drucken, wenn du willst. Es gibt einzelne Produkte, wo ich sage, hey, das sind einfach innovative Ideen, die einen Heritage-Markt abgreifen. Kleines anderes Beispiel.
Ja, kannst du ein konkretes Produkt mal zeigen? Weil ich mag es nicht, dass man, ja, ich kenne einen Freund von einem Freund, der hat jetzt schon letztes Jahr noch von einem. Was sind gerade Produkte, die wirklich, außer Nahrungsergänzungsmittel, weil das will ich auch sagen, da wird sehr viel scammy Shit gemacht und sehr viel Graubereich, wo ich auch sage, ey, hier im Podcast, ja, so, ey, finde ich ein schwieriges Ding. Ja. Es ist gerade da Goldgräberstimmung, sehe ich auch, aber ist... Können wir mal ein separates Video zu machen, wie das Geschäftsmodell ist?
Ja, voll. Deswegen, ich wollte es nur erwähnen, weil es am Ende
hast du auch recht.
Ein Punkt ist, wo man sagt, es geht, wenn man das so macht, schon immer noch, obwohl man denken könnte, es ist ein extrem kompetitiver Markt. Beauty und NEM sind so geisteskrank, wenn du es nicht auf, sag ich mal, die anderen Wege machst. So, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Schauen wir uns mal die Sabine. Sabine ist zu uns gekommen, vor 2023 war das, hat einen Einkaufskorb gebaut. So dachte ich mir, so Sabine, ein Einkaufskorb, ich weiß ja nicht, gell. So, und dann,
also das war ihr Produkt?
Ein Einkaufskorb. So, und dann ich so, ist wahrscheinlich jetzt kein großes Retention-Modell, hast jetzt nicht viel Recurring Business, ein Einkaufskorb für irgendwie 100 Euro, schwierig, ja, so was kann das Ding denn, ne? So, und dann hat die mir das mal erklärt und dann hat sie gesagt, naja, also der Einkaufskorb, der hält warme Sachen warm, der hält kühle Sachen kühl, den kannst du sehr schnell reinigen und der fällt in deinem SUV, wenn du jede Woche zu deinem Wocheneinkauf mit deinem BMW X5 fällt, der fällt nicht mehr um. So, den kannst du auf dein Fahrrad hinten drauf machen. Dies, das und jenes. Und ich so, ah krass, okay, also er kann schon
sagen, ich habe das Produkt gerade gekauft. Yes. Also ich muss sagen, geile USP.
Er ist einfach, ja genau. So, ich so, krass. Und das ist halt so ein Paradebeispiel. Massiv großer Markt, gigantischer Markt und hat noch keiner richtig geil gemacht. So, wer kommt auf die Idee, einen Einkaufskorb zu machen? So, und dann hat,
wie heißt die Marke, können wir mal
proben? Lieblingskorb. Shoutout an Sabine. Richtig geil.
Wie groß sind die?
Schon sehr groß. Also wir haben sie begleitet von 0 auf die 1 Million im Monat. Da gibt es auch einen Vlog bei uns auf dem YouTube-Kanal in 11 Monaten. Ja. Ja, genau. Also das geht richtig ab. So, und das ist auch alles aus dem eigenen Kapital. Da muss man jetzt aber dazu sagen, die Sabine ist wirklich...
Heißt sie auch wirklich Sabine?
Die heißt Sabine, ja. Shoutout Sabine, wirklich, also ich habe den größten Respekt davor. Die sucht auch wirklich gute Mitarbeiter. Das ist das größte Thema. Das heißt also wirklich, ihr geht dahin, egal wer einen geilen Job sucht, geht zu Sabine, weil da habt ihr wirklich eine geile Company, wo ihr wirklich noch was aufbauen könnt. So, und das Thema ist, Sabines Mann ist Werkzeugbauer. Das heißt, die hatten ein Werkzeugbauunternehmen. Das ist eine ganze Halle da irgendwo im Schwabenländle draußen. Die haben damit aufgehört, aber die haben dann diese Körbe halt selber weitestgehend hergestellt. Das heißt, die haben diese Presse, da werden die zusammengebaut und so, aber die machen dann noch, die lackieren das und bohren noch den letzten Teil und den Versand und die Logistik machen die selber. Das heißt, die haben einen massiven Hebel natürlich im Geschäftsmodell, in der Geschwindigkeit, Produkt, Farben ändern und auch Unit Economics und ein qualitativ wunderbares Produkt. Da sind wir reingegangen in, ich sag mal, also es war so eine Woche vor der Black Week, haben wir mit 100 Euro Daily Spend gestartet, da waren 5 Agenturen davor drin, die haben alle kein Controlling gemacht, da hat niemals jemand mehr als 50 Euro am Tag ausgegeben. geben. Ne? Dann habe ich gesagt, ich so, Sabine, die Klickpreise sind der Wahnsinn. Deine CTR ist super. Die Leute speichern sich die Beiträge wie geisteskrank. Du hast 400-500 Kommentare unter deinen Ads. Warum habt ihr noch nie das Ding skaliert? Ja, also die Agenturen haben halt immer gesagt, das geht nicht. Oder die sind dann halt mit ihren fixen Budgets da drin. Ne? So, ein Budget und dann ist das halt so. Ne? So, und dann ich so, Sabine, 200 Euro am Tag. Bam, sind wir rein, da war der CRC irgendwie bei 8, 9 Euro oder so. Ich so, what the fuck is going on? Ja, ich so, Sabine, 1000 Euro. So, dann Tag danach, ne, Sabine, das erste Mal Kampagnenstrukturen gehabt, ich wusste gar nicht, wo oben unten ist. Da waren wir am Ende der Woche, waren wir bei 11k Daily Spend oder so. Und dann bin ich hin, Sabine mich angerufen und ich wirklich, also die hat einfach auch echt geile Creatives gemacht damals. Die hat das selber gemacht, das waren 7 Assets oder so, die da drin waren, alle unsere Vorlagen genutzt, die Templates, wir haben mir geholfen in der Steuerung. Einfach ein geiler Case. Und da sage ich, hey, weißt du was, wenn du das jetzt mit einem anderen Produkt machen würdest, startest nochmal das Sockenbeispiel wieder, es würde niemals so funktionieren. Da kommt so viel zusammen. Da kommt das Businessmodell, das Produkt, die Gründerin, das Modell, das ist auch eine Retention jetzt dahinter, verschiedene Farben, verschiedene Größen, die Leute, die Mamis, die drehen durch, ja, die wollen Einkaufskörbe, posten ihre Bilder unter die Facebook-Werbeanzeigen, wo ich sage, ey, perfekt. Einfach geil, ja. Das ist es.
Eine Headline würde ich dazu sagen und These.
Ja.
Es funktionieren nur noch Produkte im E-Commerce 2026, die als Zielgruppe 40-jährige plus Frauen vor allem haben, Männer auch, aber du verdienst kein Geld mit 20 bis 25-Jährigen, wenn das deine Key Audience ist.
Im Performance-Marketing-Kontext gebe ich dir recht. Keine Ahnung, wenn du jetzt ein Oase oder sowas nimmst, die jetzt eher über Brand- und Influencer-Marketing wachsen, das ist was anderes. Also wenn du Influencer-Marketing gut machst, kriegst du es auch hin. So.
Aber ich sag mal, jetzt eine Marke, die neu startet und jetzt nicht diese Superpower hat mit einem Influencer-Face. So, wenn deine Kernzielgruppe,
ja,
ich sag mal jetzt eine 23-jährige, meine Frau heißt Belinda, deswegen sage ich jetzt einfach Belinda ist, mit dieser Zielgruppe ist unfassbar schwer Geld.
Genau. Warum? Weil Person ist digital im Prinzip geschult. Die haben ja, die jüngeren Leute, die haben ja digital wie so einen Bullshit-Filter. Da siehst du ja wirklich, okay, das ist eine Werbung, das ist dies, das, der Trust ist schon gar nicht da. Ein Boomer ab 50 plus, der geht halt hin und sagt, Mensch, Bernhard, guck mal, was ich im Internet gefunden habe. Ne? Da ist der Screen auf die doppelte Schriftgröße eingestellt und die klickt und hat den Geldbeutel und sagt, das kaufe ich jetzt. Allein deswegen ist es natürlich einfacher. Aber ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist. Also ich habe schon Fashion-Brands im Performance-Marketing auch mit Zielgruppe 20 plus gehabt, mit, keine Ahnung, wo wir Sweater mit irgendwie 100 Euro verkauft haben.
Da also war, geht Streetwear doch noch?
Geht, aber ich würde immer einen Influencer da drüber hängen noch. Ja, also wenn du ein bisschen Brand hast und den, ich nenne ihn jetzt mal Social Proof, ja, dann kannst du mit Meta schon nochmal gut abgrasen. Weil es gibt immer, das darf man nicht vergessen, 10% des Marktes, da hat, auch wenn es die Tochter ist, durch Papa und Mama einfach ein bisschen mehr Geld. So, das ist schon da, man muss halt nur ein bisschen akribischer und, also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Fashion Brand habe, wo ich das hinkriegen will, geht ganz viel über Product. Da muss jede Woche gelauncht werden zum Beispiel. Ne? Also wer es zum Beispiel sehr gut macht, Shoutout jetzt an der Stelle, Etalon Word. Kennst du?
Ich glaube nicht.
Die haben mit dir gesprochen, Sebastian und Sebastian. Pferdemarke.
Die haben mit mir gesprochen?
Ja, die habe ich gestern im Call gehabt. Die haben gesagt, ich gehe morgen hin. Dann haben gesagt, schöne Grüße euch ausrichten. Das ist eine Pferdemarke, die verkaufen Schabracken, Leggings für Pferde. Und es ist eine sehr junge Zielgruppe einfach. Muss man mal gucken,
die Brand. Leid.
Ja. Etalon Word heißen die, glaube ich, oder so.
Waren die letztes Jahr auf dieser riesengroßen Pferdemesse?
Ich glaube schon, ja.
Dann weiß ich es, glaube ich, kann ich es einordnen. Ja, okay.
Geile Typen. Shoutout auch, ja. Die haben auch eine sehr junge Zielgruppe, aber die machen halt zum Beispiel parallel noch echt coole Events, ja. So, das heißt, die Marke ist erlebbar. Und dadurch, dass die Marke erlebbar ist, funktioniert das Performance-Marketing auch viel besser. Weil es nicht isoliert betrachtet wird, sondern die kaufen halt den Traffic super günstig dann einfach ein. Ne? Also jetzt bei denen weiß ich es nicht. Die haben jetzt erst gestern haben die gesagt, jo, wir wollen starten mit euch. Und jetzt ist es am Ende des Tages so, dass ich denen helfe, da reinzugehen. Aber was ich zumindest, was man von außen sieht, ja, ich weiß jetzt nichts von innen, ne, möchte da nichts irgendwie vorwegnehmen, ist es so, ist einfach eine coole Brand, geil positioniert, erlebbar durch Events und da spielt das Performance-Marketing einfach eine, sag ich mal, nicht nur rein inkrementelle Rolle, sondern es ist halt ein Mix, es ist eine holistische Betrachtungsweise und dann funktioniert das. Ja. Ich bin immer kein Fan von Absolutismen, so, das geht nicht mehr, das geht auf jeden Fall, so, was immer jeder will. Am Ende, wenn man es nicht in den Silos betrachtet, wenn man das ein bisschen aufbricht und kontextualisiert, was ja im AI-Kontext jetzt auch eine integrale Aufgabe ist, dass du lernst, deinen Kontext sauber zu managen, so, ne? Das kriegst du schon hin. So, du musst halt kreativ werden und nicht nur, keine Ahnung, dich mit deiner Meta-Kampagnenstruktur auseinandersetzen, ob ich jetzt eine ABO, CBO oder AST mache, sondern wirklich mal das Ganze angucken und sich kritisch fragen, so, wie schaffe ich es, diese Zielgruppe profitabel hinzubekommen, obwohl meine Werbekosten so sind. Ne? Und Das ist schon lösbar.
Ja. Gegen Ende des Podcasts will ich noch 2 Golden Nuggets aus deiner Tasche hervorlocken. So, wir haben jetzt sehr, sag ich mal, marketingstrategisch gesprochen, was super wichtig war, dass es den Leuten wirklich bewusst ist. Jetzt noch 2, 3 goldene Nuggets, wo du sagst, ey, bei Ecosa sagen wir das eigentlich jedem.
Also, weil es jetzt gerade einfach sehr viel auf dem Tisch ist, Thema AI. Viele setzen sich gerade super viel mit, keine Ahnung, Prompt Engineering auseinander und irgendwelchen fancy Workflows. Ich finde, einer der wichtigsten Dinge ist, dass man lernt, anders zu arbeiten. Gib mal ein kleines Beispiel. Ich habe eine Mitarbeiterin, die hat einen N8N-Flow gebaut, ähnlich wie bei euch, Automated Image Ad Generation, sodass wir das at Scale abbilden können und nochmal ein bisschen anders. Und hat gesagt, Nico, ich habe mich jetzt irgendwie 2, 3 Stunden mit dem Trigger auseinandergesetzt. Dann habe ich gesagt, ich so, frag doch einfach mal Claude, lass dir doch mal einfach so ein JSON-Ding raus, nimm das aus N8N, kopier es wieder rein. Eskaliere das Problem mit der KI doch einfach mal so hoch, bis du an praktisch die nächsthöhere Ebene des Problems kommst, was du löst. So, das heißt, sie ist nicht mehr verheiratet mit sich selbst und ihrem Wissen und dem Prozess oder den Code schreiben oder den Flow aufbauen, sondern sie gibt viel ab, als würde sie Management mit einer KI betreiben. Und das ist in den Möglichkeiten, ich meine, du hast letztens eine Umfrage gemacht, ich glaube 70-80% der Leute nutzen noch ChatGPT, Leute steigt auf Claude um. Ja, so, das bedeutet, wenn man sich mit Claude und den Konnektoren und mal damit auseinandersetzt, wie man seine eigenen Kontext sauber managt, ja, und mit Kontext meine ich mal anzufangen, in Google Drive saubere Dokumentationen zu legen, mal anzufangen, wirklich mal das, was du der Maschine gibst, sauber zu strukturieren, dann verändert sich die Art und Weise, wie man arbeitet. Und zwar so, dass du extrem viel produktiver wirst. So, und statt sich jetzt mit den nitty-gritty AI-Automations auseinanderzusetzen, fangt mal an, diese Maschine einfach für eure eigenen Zwecke zu nutzen. Und dann ist, ich kann mit einem shitty Prompt ein extrem geiles Ergebnis hinbekommen, wenn der Kontext, der dazwischen hängt, extrem geil ist. Bei uns hängen die ganzen Datenbanken dahinter. Ich kann in Superbase reingehen und sagen so, jo, oder in Claude, habe ich die Superbase angelockt, ich so, jo.
Superbase für alles so wie eine riesengroße Google Drive, jetzt mal ganz einfach gesagt.
Genau, es ist eine Vektordatenbank, da kann ich Millionen von Daten rein und da kann eine KI drauf zugreifen und mir Antworten darauf geben, ohne dass das Kontextfenster gesprengt wird, ja. Und ein Kontextfenster ist immer das Problem, ja, das gibt einfach eine gewisse Summe an Informationen, die können in so einem Prompt verarbeitet werden und wenn es durch ist, dann ist es problematisch, das heißt, du brauchst so eine Zwischenebene. So, ich kann da jetzt reingehen, weil ich den ganzen Kontext aller Brands habe und mir sagen, hey, gib mir mal Beauty die Top 5 Maßnahmen für Beauty Brands, so, und da sage ich dem nicht, wer ich bin, was ich mache, was sonst was ist und du bist ein E-Commerce-Experte und so. Ich finde diese ganze Idee von, du bist jetzt ein Senior Copywriter und du machst mir jetzt bitte das. Ne? Da versuchen die Leute in Prompt-Kontext zu schaffen und das ist so ein bisschen die falsche Vorgehensweise. Wenn man lernt, Management mit AI zu nutzen, dann ist das ein Produktivitätsboost. Da sind die Leute sich gar nicht bewusst, wie geisteskrank das werden kann.
Also wie setze ich um? Ich habe es jetzt verstanden, ich wechsle auf Claude. Ich Kontext, habe Beispiele, zum Beispiel LinkedIn-Post schreiben, mache ich nicht so einen langen Post, sondern ich sage, hier sind 30 Beispiele von meinen letzten LinkedIn-Posts, das ist guter Kontext, mach's an diesem Beispiel, statt 1000 Sachen zu machen. Oder was ist konkret, wenn ich das jetzt zuhöre, wie kann ich habe keine Vektordatenbank, ich habe keinen Superbase.
Noch crazier, so, du nimmst Claude und dann hängst du über die Desktop-App Appify dran. Appify ist ein Scraper, der geht ins Internet und kann sich alles LinkedIn, alles Instagram, die ganzen Ads anschauen. Und dann sagst du, so, ich möchte, dass du jetzt einmal bitte in meinem Markt, in die ganzen Werbeanzeigenbibliotheken aller Konkurrenten auch in den USA gehst, da filterst du mir bitte die Werbeanzeigen raus, die den größten Adspend haben. Ich möchte, dass du diese transkribierst und mir unterteilst nach den Aufbauten. Hook, Body, Pain, Agitation. Wie ist der Aufbau dieser Ad? Und dann will ich, dass du meine Kundendaten aus Klaviyo nimmst, da gibt es auch einen Connector dafür, und die ganzen Umfrageergebnisse nimmst und dann nimmst du die Bedürfnisse und Einwände meiner Kunden, passt sie mit diesen Formaten und pumpst mir bitte mal 20 richtig geile High-Performing-Ad-Copies raus. Und das ist Kontextualisierung.
Können wir da am Samstag mal eine Newsletter machen, dass du das an einem Beispiel in unserem Newsletter aufzeigst per Video?
Anytime. Ich habe das schon alles, wir haben das alles schon gebaut. Also wir haben im Hintergrund Maschinen, ich pumpe gerade on a daily basis für unsere Kunden.
Das will ich sehen, ich habe das noch nie gesehen.
Ja, es geht richtig gut, ja. Also das geht voll ab.
Okay, also geht in den Newsletter. Nico wird am Samstag mal zeigen, wie es macht. Dann letzten Golden Nugget. Und es darf nicht AI sein. Ich will nicht zu viel AI. Das ist nur AI.
Ruft eure Kunden an. Telefonisch.
Wieso und wie?
Also, das Schlimmste, was man im Marketing machen kann, ist von sich selbst auf andere zu schließen. Meiner Meinung nach ist das Schlauste, was man tun kann, als Founder ist man hier auf dem Elfenbeinturm. Ich meine, wir sind alle so verrückte Leute, die Unternehmen gründen, die Produkte entwickeln, die Risiken eingehen, die wirklich irgendwie mehr wollen vom Leben. Aber die meisten D2C-Brands verkaufen an ganz normale Menschen. Die sitzen da, die gehen zur Arbeit, morgens setzen eine Stunde am Handy, machen ihre Sachen, sind happy, so, die sind nicht so verrückt wie wir. Und es ist extrem schwer, von diesem Elfenbeinturm runterzukommen und die Sprache der Kunden zu sprechen. Und das ist meiner Meinung nach, wir haben ein System bei uns, das sagt, wenn dreimal eine Frage aufkommt, stellen wir einen Inhalt bereit, so entwickeln wir Produkt, wie ich vorhin erzählt hatte. Und das, was im Marketing rock bottom übrig geblieben ist, und darum hat sich alles gedreht, ne? Weil wenn wir einen neuen Inhalt bereitgestellt haben, dann kamen wieder neue Fragen, neuer Inhalt, neue Fragen, waren drei Sachen im Marketing. Das ist Kundenverständnis, Copywriting, was ich gerade gesagt hatte, und die Angebotsgestaltung, auch die Unit Economics. Und wenn man dieses Handwerk gut herrscht und das beginnt, indem man einfach mal eine halbe Stunde die Woche den Hörer in die Hand nimmt und den Kunden fragt, ey, wie sah eigentlich deine Kundenjourney aus? Warum ist dir das wichtig? Ne? Keine Ahnung, Trockenfrüchte nehme ich mir mal als Beispiel. Ja? So, ja, ich wollte irgendwie qualitative Trockenfrüchte. Ja, okay, und warum ist dir das wichtig? Ja, also, um ehrlich zu sein, ich will weniger Zucker essen. Ah, okay, und warum ist dir das wichtig? Na, um ehrlich zu sein, also meine Kinder, die essen die ganze Zeit Schokolade, und wenn ich selber Schokolade esse, dann machen es meine Kinder auch nicht. Ah, okay, und warum ist dir das wichtig? Na, also um ehrlich zu sein, seit wir diese Trockenfrüchte zu Hause haben, essen meine Kinder jetzt wirklich keine Schokolade mehr, und ich bin so glücklich, dass wir das geschafft haben. And suddenly du hast ein Messaging, das kann deinen ganzen Ad-Account verändern. So, und dazu musst du oft warum fragen. Wenn du eine Umfrage mit der E-Mail machst, dann steht halt drin, ja, ich habe gekauft, weil die Qualität ist so super, weil eure Inhaltsstoffe sind toll.
Noch Multiple Choice, wo einmal nur Preis als erstes ist. Klar, drücken alle auf Preis.
Emotionalen Verlangen deiner Kunden verstehen. Und im besten Fall, die in den Kohorten am meisten Geld bei dir gelassen haben. Ich habe Brands gehabt, die haben 300.000 Euro Spend gehabt. Ich habe eine Kohortenanalyse gemacht, die Kunden angerufen, habe gesagt, so, wir ändern das ganze Narrative, was ihr im Marketing spielt, jetzt auf das. Den Rest streichen wir. Und dann hatten die eine doppelt so hohe Wiederkaufsrate, weil wir einfach andere Kunden akquiriert haben. Und ich sage auch immer, alle so E-Mail-Marketing, Retention etc., die beste Retention-Rate beginnt in der Akquisition der richtigen Neukunden. That's it.
Das ist doch ein geiles, abschließendes Wort. Letzter Satz ist immer von mir Key Learning. Was habe ich heute vor allem mitgenommen? Was für eine Asana-Task schreibe ich rein? Ich muss sagen, dieses AI-Thema, dass man Ads mit Applify machen kann, habe ich noch nie gehört, dass man auch Werbebibliotheken auf großem Scale, weil selbst mit Opus 4.6 bricht es bei uns viel ab und selbst auch Firecrawl und so. Deswegen, das war ein Key-Learning, krass, wenn das so geht. Und
ChatGPT 5.4 hat eine Million Context-Window jetzt. Das ist von Opus 4.6, je nachdem, was du für einen Account hast, fünffache. Also da geht schon ein bisschen was jetzt.
Okay, bin ich gespannt. Deswegen, das ist für mich ein Key-Learning. Kunden anrufen, Shoutout hier rüber, sitzt Pure Lady, die machen das regelmäßig. Aber da auch so die Leute, die am meisten Geld bei einem gelassen haben, das muss ich sagen, das will ich jetzt nochmal unserem Team sagen. Das haben wir auch, müssen wir uns auch selbstkritisch sagen, noch nie so gemacht. Aber die Leute, die mal 2000 Euro bei Snox, so was die Story dahinter? Das würde ich sagen, war mein zweites Key-Learning.
Bei euch auf dem Scale, selbst wenn du, keine Ahnung, 1-2% in der Acquisition nochmal rausholst bei eurem Scale, Junge, das sind halt hunderttausende CM3 nochmal im Jahr wahrscheinlich, ja.
Also, ihr habt gemerkt, Nico hat's drauf, wenn ihr Bock habt auf Ecosa Bildungsgutscheine. Wo am besten melden? Ecosa, bei dir auf LinkedIn, was ist am liebsten?
www.ecosa.de oder schreibt mir auf Instagram, ist auch okay. Ich habe jetzt mein Real-Game wieder angefangen und mache jeden Tag so einen Real zwischen Tür und Angel. Insofern gibt wieder ein bisschen Content und ansonsten, ja, einfach melden, ja.
Schön, dass du da warst. Leute, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Und nicht vergessen hier, er zeigt uns, wie man mit AI die ganzen Ads scrapt im Newsletter. Also, ich bin selber gespannt. Ich werde mir das Ding angucken.
Yes, let's go.
Ciao, ciao.